Herr Dr. John, Sie sind Rüstungsexperte bei Amnesty Deutschland. In dem vorgestellten Bericht von Amnesty International geht es um Waffenexporte der westlichen Welt in die Länder des arabischen Frühlings. Inwieweit ist Deutschland denn involviert?
Deutschland ist weltweit einer der größten Rüstungsexporteure und die Bundesrepublik hat in den Jahren 2005 bis 2009 von den untersuchten Waffenkategorien in unserem Bericht etwa eine Summe von 77 Millionen Euro genehmigt. Untersucht haben wir Waffenkategorien, die besonders zu Menschenrechtsverletzungen auch eingesetzt werden können, also beispielsweise Kleinwaffen und die zugehörige Munition, aber auch Bomben, Streumunition und gepanzerte Fahrzeuge.
Es heißt ja, dass noch bis kurz vor Beginn des arabischen Frühlings in verschiedene Länder Waffen eingeliefert worden sind. Um welche Länder handelt es sich denn?
Ja, wir haben Beispiele, dass unter anderem nach Bahrain aus Deutschland noch Kleinwaffenexporte genehmigt worden sind im Jahr 2010. Das Problem ist natürlich immer, dass aufgrund der mangelnden Transparenz bei Waffenlieferungen nie ganz genau festgestellt werden kann, wann denn tatsächlich die Waffen auch vor Ort angekommen sind. Aber wir vermuten, dass nicht nur aus Deutschland, sondern eben auch aus den anderen Staaten, und das sind eben nicht nur die EU-Staaten und die USA, sondern auch Russland unter anderem, dass dort auch bis kurz vor den Protesten, dem arabischen Frühling, Waffen geliefert worden sind.
Der Vize-Regierungssprecher Georg Streiter hat betont, dass vor der Erlaubnis von Rüstungsexporten immer alle Argumente sorgfältig abgewogen werden und dass eben die Beachtung der Menschenrechte in dem jeweiligen Bestimmungsland, dass dem eben besonderes Gewicht beigemessen wird. Inwieweit konnte denn Deutschland wissen, was mit den Waffen geschieht?
Aus unserer Sicht sind die grundsätzlichen Regelungen in Deutschland durchaus gar nicht so schlecht und es steht ja auch drin, dass die Menschenrechtslage berücksichtigt werden muss. Wir sehen nur immer wieder, dass offensichtlich die anderen Kriterien, seien es außenpolitische, sicherheitspolitische oder wirtschaftspolitische, in den Vordergrund gerückt werden und die Menschenrechtssituation, die berücksichtigt werden sollte, eher nachrangig ist. Die Bundesregierung und die nachgeordneten Ämter, die diese Anträge der Industrie auf Waffenexporte überprüfen, hätten wirklich nur einen Blick in die Berichte von Amnesty International oder von Human Rights Watch oder auch in ihre eigenen Menschenrechtsberichte werfen müssen, um festzustellen, dass die Empfängerländer schlechte bis katastrophale Menschenrechtslage haben. Und deswegen ist es für uns unverständlich, warum die Bundesregierung jetzt immer wieder sagt, dass die Menschenrechte dort angemessen berücksichtigt worden wären.
Ist das nicht immer so ein bisschen mit diesen Genehmigungen, dass man bei Waffenexporten das Problem hat aus den Augen, aus dem Sinn?
Diese Praxis bei Rüstungsexporten ist ein zweites großes Problem. Grundsätzlich soll es ja sogenannte Endverbleibsgenehmigungen und Endverbleibsbescheinigungen geben. Das heißt, eigentlich sollten die Empfängerländer dann auch vorher versichert haben, was passiert mit den Waffen. Es muss sichergestellt sein, dass es vertrauenswürdige, verlässliche Partner sind, die diese Waffen kriegen. Am Ende sehen wir nicht, dass das in irgendeiner Form überprüft wird. Und wir sehen auch nicht, dass dann tatsächlich Maßnahmen eingeleitet werden, wenn beispielsweise deutsche Waffen bei Menschenrechtsverletzungen Verwendung finden, dass dort dann irgendwelche Sanktionen eingeleitet werden.
Ist das denn ein Gesetz oder ist das eher so ein mündliches Abkommen, das eingehalten werden sollte, aber das eben nicht gesetzlich geregelt ist?
Eine gesetzliche Regelung über die Verwendung der Waffen gibt es nicht. Es gibt also dann keine Vereinbarung zwischen der Empfängerinstitution und der deutschen Bundesregierung, was nun mit den Waffen gemacht werden darf. Es gab in der Vergangenheit, wenn es mal bekannt geworden ist, einzelne Vereinbarungen, beispielsweise mit der Türkei, wo die Bundesregierung gesagt hat, die Türkei hätte sich verpflichtet, deutsche Waffen nicht zu Menschenrechtsverletzungen einzusetzen. Das wurde dann von der Türkei anders ausgelegt. Die haben gesagt, die deutschen Waffen würden zur Terrorismusbekämpfung eingesetzt und das wäre durch alle Verträge und durch die NATO Übereinkommen abgedeckt. Also das ist dann auch immer wieder so eine Interpretationsfrage und aus unserer Sicht könnte die Bundesregierung sehr viel machen. Sie könnte im Vorfeld sehr viel mehr machen, indem sie eben wirklich Rüstungsexporte an menschenrechtsverletzende Staaten im Vorfeld schon stoppt. Und sie könnte allerdings auch durch ihre Botschaften im jeweiligen Empfängerland mal überprüfen lassen, was passiert denn tatsächlich mit den Waffen.
Es hört sich so an, als ob da nur auch durch internationale Kommunikation und Kooperation dem Waffenhandel ein Riegel vorgeschoben werden kann, beziehungsweise dass man den eben so kontrolliert, dass der nicht gegen Menschen, dass sie nicht gegen Menschen eingesetzt werden. Es soll ja im kommenden Jahr eine UNO-Konferenz zum Thema geben. Was müsste denn Ihrer Meinung nach auf internationaler Ebene geschehen, um wirklich realistisch da Fortschritte zu erzielen?
Wir haben glücklicherweise auf internationaler Ebene schon eine Reihe von Fortschritten gemacht. Dass wir überhaupt jetzt Verhandlungen auf UN-Ebene über so ein internationales Waffenhandelsabkommen haben, diesen sogenannten Arms Trade Treaty, ist ja ein großer Fortschritt. Amnesty International, Oxfam und andere Nichtregierungsorganisationen haben seit 2003 dazu eine große Kampagne gemacht. 2006 hat die UN das tatsächlich auf ihre Agenda genommen. Und nach den Vorbereitungskonferenzen in diesem Jahr und noch einer im Februar nächsten Jahres soll es tatsächlich im Juli bei den Vereinten Nationen eine Konferenz zur Ausformulierung eines solchen Vertrages geben. Das ist ja ein relativ kurzer Zeitraum. Bedenkt man, was sonst für internationale Abkommen, für Zeitverläufe bestehen. Ein solches Abkommen, das die Bundesregierung bisher glücklicherweise auch unterstützt, sollte eben vor allen Dingen auch diese Regel haben, dass keine Exporte genehmigt werden, die zu Menschenrechtsverletzungen beitragen können. Das ist einfach zentral. Und ein solches Abkommen muss auch sehr viel mehr Transparenz dieses ganzen Rüstungsgeschäftes bringen. Das haben wir nämlich weltweit fast gar nicht.
Gibt es denn laut des Amnesty-Berichtes tatsächliche Beweise, dass diese Waffen dann auch gegen die Demonstranten in Ägypten, in Jemen und so weiter eingesetzt wurden? Oder ist es so, dass man sagt, die Länder sind unsicher und es ist einfach sehr wahrscheinlich, dass diese Waffen dann am Ende die Militärs in den Händen halten?
Es gibt natürlich nicht in jedem Fall den unmittelbaren Beweis, dass eine beispielsweise aus Deutschland nach Ägypten gelieferte Maschinenpistole jetzt ganz konkret zu einer Menschenrechtsverletzung verwendet wurde. Es gibt aber eine hohe Plausibilität, dass diese Waffen immer wieder eingesetzt wurden. Es gibt eben auch Lieferungen von Munition aus anderen Staaten, diese Streumunition, die aus Spanien geliefert worden ist nach Libyen. Da ist ein hoher Wahrscheinlichkeitsgrad, dass die dann auch in irgendeiner Form bei diesen Auseinandersetzungen eingesetzt worden sind. Es sind gepanzerte Fahrzeuge, die eben aus diesen von uns genannten Lieferstaaten gekommen sind, immer wieder bei Bildern von Demonstrationen zu sehen. Also die Plausibilität, dass Waffen, die in den letzten Jahren dorthin geliefert worden sind, jetzt auch tatsächlich zur Unterdrückung des arabischen Frühlings eingesetzt worden, die ist sehr, sehr hoch.
Kann es denn aber auch andersrum sein, dass die libysche Opposition solche Waffen dann bekommen hat?
Das ist durchaus möglich, dass auch im Rahmen dieser Kämpfe die libysche Opposition sich solche Waffen wieder angeeignet hat. Es ist ja auch grundsätzlich so, dass für legitime Sicherheitsinteressen Waffen immer noch notwendig sind. Das Problem ist nur, es muss sichergestellt werden, dass Waffen nicht zu Menschenrechtsverletzungen und nicht zu Verletzungen des humanitären Völkerrechts eingesetzt werden.
In einigen dieser Länder kühlt ja sozusagen die Gewalt jetzt schon etwas ab, auch wenn es immer wieder Rückschläge gibt. In Jemen und vor allen Dingen auch in Syrien ist sie noch in vollem Gang. Inwieweit spielen da denn exportierte, zum Beispiel aus Deutschland exportierte Waffen jetzt eine Rolle?
Die beiden Staaten, die Sie genannt haben, Jemen und Syrien, sind nun keine Empfänger von großen Mengen deutscher Waffen. Nach Syrien wurden an die Regierungsstellen aus Deutschland in den letzten Jahren wirklich gar keine Waffen geliefert. Das ist dann doch mal wieder ein positives Beispiel, dass an einigen Stellen die deutschen Rüstungsexportkontrollen doch funktionieren. In den Jemen wurden gepanzerte Fahrzeuge, Geländefahrzeuge geliefert, die wir jetzt noch nicht gesehen haben auf irgendwelchen Bildern. Es wurden Panzertransporter geliefert, die wir auch noch nicht auf irgendwelchen Fotos gesehen haben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass auch dort Rüstungsgüter aus Deutschland jetzt bei den Repressionen eine Rolle spielen, ist in den Fällen nicht so hoch. Auf der anderen Seite stellen wir natürlich fest, dass die Situation in Ägypten immer noch nicht wirklich entspannt ist, dass es dort immer wieder Übergriffe gibt, dass immer noch Menschen in Haft gefoltert werden. Und es ist eben auch nicht auszuschließen, dass auch dort wieder Waffen aus diesen Lieferungen, über die wir berichtet haben, in irgendeiner Form eingesetzt werden. Also wir brauchen gerade auch in den Staaten, die in dieser Übergangsphase jetzt sind, wirklich eine eindeutige Einhaltung der Menschenrechte. Die Regierungen, die Übergangsregierungen, und das betrifft natürlich jetzt auch Libyen, sind aufgefordert, sich wirklich zur Unterstützung und Einhaltung aller Menschenrechte zu erklären.
Auch von Seiten der katholischen Kirche in Deutschland kam Kritik an den Exporten, Waffenexporten Deutschlands nach Nordafrika zum Beispiel. Was sagt es denn über die deutsche Politik aus, wenn da aufgrund wirtschaftlicher Interessen auch mögliche Menschenrechtsverletzungen in Kauf genommen werden?
Ja, wir sehen immer wieder bei der deutschen Politik einen zu geringen politischen Willen, tatsächlich die Menschenrechte als ein kohärentes Prinzip auch der Außenpolitik durchzusetzen. Das zeigt sich bedauerlicherweise gerade besonders bei diesen Rüstungsexportfragen. Es ist jetzt natürlich auch zu befürchten, nach den Meldungen, dass das Verteidigungsministerium hier in Deutschland die Rüstungsbeschaffung reduziert hat, dass jetzt die Industrie darauf pocht, in größeren Umfang zu exportieren. Da gab es auch schon erste Stimmen. Und da ist die Regierung einfach in der Verantwortung, klare Grenzen zu ziehen. Und wir sehen ja eigentlich bei der Wirtschaft auch zunehmend eine Beachtung von Menschenrechtsgrundsätzen. Es gibt internationale Prinzipien für Menschenrechtsrespektierung durch Unternehmen. Nur die Rüstungsindustrie scheint sich bisher überhaupt noch nicht in diese Richtung zu bewegen. Und auch da ist es eigentlich eine staatliche Aufgabe, auch mal den Rüstungsunternehmen klarzumachen, dass menschenrechtsverletzende Aktivitäten nicht geduldet werden dürfen.
Hat das denn auch was mit der Wirtschaftskrise zu tun, dass die Bundesregierung da die Zügel möglicherweise etwas mehr schleifen lässt?
Also grundsätzlich glaube ich nicht, dass die wirtschaftliche Situation hier Auswirkungen hat, weil die Rüstungsexporte aus Deutschland sind nur ein minimaler Anteil aller Exporte. Also die Summen, um die es dort tatsächlich geht, bewegen sich irgendwo um 1 bis 5 Milliarden Euro, und das ist ja ein verschwindend geringer Anteil an dem deutschen Gesamtexport. Die Rüstungsindustrie ist auch eine hochautomatisierte Industrie, gibt also auch nicht so viele Arbeitsplätze wiederum her. Und die meisten deutschen Unternehmen, die Rüstungsgüter produzieren, produzieren sehr viel andere Güter auch nebenbei. Also anders als in Frankreich oder Großbritannien, wo es viele reine Rüstungskonzerne gibt, sind es in Deutschland doch eher Mischkonzerne, die dann auch andere Güter, die auf dem Weltmarkt auch abgenommen werden, sehr gut produzieren können.
Herr Dr. John, ganz herzlichen Dank, dass Sie für uns den Bericht von Amnesty etwas auseinandergenommen haben. Das trägt doch sehr zur Klärung bei. Ganz herzlichen Dank.